Talk mit Tees.
Wachschütteln. Ich möchte unserer Gesellschaft etwas wachschütteln, ein bisschen mehr Liebe für das Herz zu schenken. Als ich so müde eingeschlafen war, hat sie mich gestreichelt, ins Ohr geflüstert, wie schön das wäre, wenn wir in der Familie einen Arzt hätten. Da hatte ich auch immer Angst, rauszugehen, und ich hatte Angst, wenn der Hubschrauber kam und ob die dann auf uns schießen, ob die Bomben fallen. Für mich war das auch gut, zu erkennen, was im Leben alles verdammt nochmal möglich ist. Man sollte niemals aufgeben, wenn man Ziele und Träume und Wünsche hat. Und dann denke ich so, da kleiden sich die beiden Chefärzte damals und stehen auf der Assistentenseite. Das irritierte mich. Und alle grinsen mich an. Ich kenne kein Organ, das schöner ist als das Herz.
Und ich kenne niemanden, der schöner und leidenschaftlicher über das Herz spricht als dieser Mann. Mein Name ist Christian Tees und ich treffe mich sehr gerne mit Menschen, die uns beeindrucken. Mit ihrer Geschichte oder auch mit ihrer Art. So wie bei meinem Gast in dieser Folge, Herzchirurg Umes Arunagirinathan, der als 13-Jähriger wegen des Bürgerkriegs in Sri Lanka als unbegleiteter Geflüchteter nach Deutschland kam. Ich habe seinen Namen zum allerersten Mal in meinem Podcast, den ich mit meiner Freundin Anke Engelke habe, »Wie war der Tag, Liebling?« gehört. Dort schrieb uns nämlich damals, Johanna, die ist Biologiestudentin, ich habe vor ein paar Tagen ein Bild von dem Patenonkel meines Cousins und dir, Anke, geschickt bekommen, weil er auch in der NDR-Talkshow war. Er heißt Umes Arunagirinathan und ich war mal wieder erstaunt, wie klein die Welt doch ist. Daraufhin habe ich Umes, weil Anke auch ganz begeistert von ihm erzählt hat, in meinen Talk eingeladen. Es war damals ein ganz wunderbares, sehr berührendes Gespräch, in dem wir über seine Geschichte gesprochen haben. Mit 13 also Flucht nach Deutschland, über Umwege, er hing 8 Monate in Afrika fest. Dann in Deutschland angekommen, machte er dann sein Abi. Mit 13 hat er noch kein Wort Deutsch gesprochen, hat dann aber in Lübeck Medizin studiert und wurde Herzchirurg in Bremen. Es lohnt sich, seine Geschichte in dem Podcast von damals nochmal nachzuhören. Jetzt, 2 Jahre später, haben wir uns in Leipzig getroffen, denn mittlerweile ist er in der Klinik in Halle an der Saale gelandet. Und es wurde auch diesmal wieder ein so schönes Gespräch über sein Lieblingsorgan zum Beispiel, über das er ein neues Buch geschrieben hat, das Herz, das auch brechen kann, wie er selber festgestellt hat. Und er hat wieder sehr offen und auch ehrlich davon erzählt. Viel Spaß mit Dr. Umes bei diesem Talk mit Tees.
Ein Podcast von SWR3.
Umes ist wieder da.
Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung.
Umes Arunagirinathan. Alter, du glaubst gar nicht, wie stolz ich bin.
Ja.
Und was das für ein Glücksgefühl in mir ist, wenn ich diesen Namen hinbekomme. Ja. Als wir das allererste Mal vor knapp 2 Jahren gesprochen haben,
genau,
miteinander. Da hatte ich noch Schwierigkeiten. Er ist auch schwieriger zu lesen, als ihn letztendlich auszusprechen, wenn man es erstmal drauf hat.
Gerne.
Und das ist so ein gutes Gefühl. Arunagirinathan.
Ja, du sprichst ja wie mein alter Anatomieprofessor aus Lübeck. Professor Busch, der war so stolz drauf, seinen Vor- und Nachname aussprechen zu können. Gut, das ist ein Biologe, ja, Haushaus, und der kennt sich natürlich mit Begrifflichkeiten sehr gut aus. Und das fand das toll, der war so stolz drauf, Herr Arunagirinathan nennen zu
können. Oh, das klingt jetzt natürlich nochmal ein
bisschen
Spur härter.
Ja, genau.
Arunagirinathan.
Ja.
Also
der
Und wenn er stolz war, auch auf den Vornamen, den du erwähnt hast, hat er den ganzen Vornamen gesprochen? Denn Umes ist ja die Abkürzung, Umeswaran.
Ja, genau. Damals hat man tatsächlich, also er hat sehr offiziellen, das ist ein klassischer Professor, der hat immer offiziell den Vor- und Nachnamen. Aber eigentlich kennt man mich ja als Dr. Umes.
Natürlich. Also Umes. Es ist schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Wir haben damals natürlich über deine Geschichte gesprochen, diese ja relativ unglaubliche, muss man ja fast schon sagen, im Alter von 13 Jahren dann als unbegleiteter Geflüchteter aus Sri Lanka gekommen nach Hamburg. Da war ein Onkel von dir schon. Du hast Abi gemacht, hast Medizin studiert und bist jetzt Herzchirurg. Autor mehrerer Bücher. Du suchst regelmäßig den Dialog mit RassistInnen, Grundfarbe Deutsch. Das war so ein Buch, in dem du so ein bisschen aufklären wolltest. Vor allem natürlich Menschen, die so Ankommenden gegenüber etwas skeptisch sind. Du hast ein bisschen über die Schwierigkeiten damals geschrieben, die farbige Menschen in Deutschland haben. Hast dich nie als Opfer gesehen. Hast über das deutsche Gesundheitssystem geschrieben, der verlorene Patient. Und jetzt aber ein ganz neues Buch über dein Herzensthema eigentlich, nämlich das Herz. Wenn wir alle noch etwas mehr über unser Herz wissen oder überhaupt, wie das funktioniert, dann gehen wir nämlich auch besser damit um. Ich finde, dieser Gedanke ist ein sehr schöner.
Es ist ein wunderbarer Gedanke und ich finde, das ist ein Grundgedanke, sollte so sein, weil Wissen bereichert. Ja. Und ich merke das ja auch jedes Mal, wenn ich Patienten habe, die ungewiss vor mir sitzen, Ängste ausstrahlen und die strahlen wirklich Ängste. Klar. Und diese Ängste haben sie durch Unwissen, weil sie einfach nicht wissen, was in diesen dunklen Kammern passiert. Eine dunkle Kammer ist für sie eine große Herzoperation. Und ich finde, als Mediziner sollten wir ein Licht schenken in diesen dunklen Kammern. Ein Licht, dass die Patienten selbst mit ihren eigenen Augen Dinge in diesem dunklen Raum erkennen, dass wenn das Licht ausgeht, dass sie immer noch das Gefühl haben, sie sind sicher, sie sind aufgeklärt und die brauchen keine Angst zu haben, dort hineinzugehen.
Ja, viele holen sich das Licht, indem sie Krankheiten googeln.
Ja, das ist manchmal hilfreich, es ist nicht immer falsch, aber es ist oft, gibt dann Sackgassen, wo sie nicht mehr rauskommen. Ja.
Aber Krankheiten googeln ist nie gut.
Ja, das ist wirklich, das macht viel mehr Ängste,
oder?
Also und Unsicherheit. Und dann auch zusätzlich einen Hauch an Misstrauen gegenüber den Kollegen, der vor einem sitzt. Ja, aber ich habe das gelesen, Google hat das gesagt. Und es ist sehr schwierig. Ich glaube, wenn man kritisch das täte, also mit Googlen, finde ich das völlig in Ordnung. Aber wenn man naiv darangehend und all das Informationen, die von jedem da gepostet wird, wahrnimmt und bewertet, das ist sehr gefährlich. Das ist für die Heilung sogar sehr gefährlich.
Gut, Hommes, du hast gerade eine 24-Stunden-Schicht hinter dir.
Ja.
Du bist seit ungefähr 36 Stunden, bist du wach?
Ja.
Boah, das ist echt ein Hammer. Und wir treffen uns hier in Leipzig.
Ja.
Quasi ein bisschen in der Mitte. Du bist mittlerweile in Halle. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da warst du noch in Bremen.
Da war ich in Bremen.
An der Klinik. Genau. Und du hast die Klinik verlassen.
Ja, das
gab,
schade.
Gab ein bisschen Ärger.
Ja, das ist traurig eigentlich, weil ich bin einfach norddeutsch und ich liebe einfach den Duft, diesen Wind, dieses Graue. Das ist das Gefühl der Heimat, den ich in den letzten 30 Jahren empfunden habe. Ich habe in Lübeck studiert. Ich habe in Hamburg angefangen zu arbeiten. Ich war in Bad Neustadt, ich war in der Charité und bin nach Bremen gegangen, weil ich dort einen Auftrag hatte, ein Oberarzt zu werden. Und ich war auf dem besten Wege. Und habe auch ein Eigentum gekauft und habe recht am Wasser und habe gute Nachbarschaften.
Recht
alles aufgebaut,
Wasser.
Aber dann am Ende wurde das Versprechen nicht eingehalten. Und
es geht um Beförderung oder so.
Genau.
Ein höherer Posten.
Körneposten, genau.
Was war zuletzt dein Posten?
Ich war Funktionsoberarzt.
Funktionsoberarzt.
Genau, im Klinikum links der Weser. Und ich bin auf dem besten Wege, Oberarzt zu werden. Ich wollte unbedingt Oberarzt werden, weil wenn man Oberarzt ist, nimmt man Verantwortung. Man operiert auch viel, genau das, was ich gerne mache. Ja. Das wollte ich gerne in Bremen und nun bin ich in Halle an der Saale und habe tatsächlich hier in Halle an der Saale ein Angebot bekommen ab 1.7. Wir sind noch im Gespräch und es sieht so aus, dass am Ende, dass es gut klappen wird. Bin natürlich auch im Gespräch in anderen Kliniken, aber Halle gefällt mir tatsächlich aus dem Grunde, ich hatte kein Bild von Halle an der Saale. Man hat immer so vom Osten gesprochen, von AfD gesprochen. Ach du, mit deiner Hautfarbe und mit deiner Herkunft im Osten, da bist du doch nicht glücklich.
Ja.
Halle hat mich vom Gegenteil überzeugt. Es ist ein überschaubares, kleines, grüne Stadt.
Mhm.
Die Menschen sind bodenständig und bescheiden. Im Vergleich zu denen, was ich bisher kennengelernt habe. Und das,
na gut, du warst ja auch so ein bisschen so in der hanseatischen Stadt,
ja,
in Hamburg.
Genau,
da guckt man auch immer mal. Also Hamburg ist wunderschön.
Ja.
Aber in Hamburg ist man natürlich wirklich, Hamburg ist nicht Norddeutschland. Ne, während man rund um Hamburg auch wirklich so ein bisschen immer am Schnacken ist.
Ja,
auch
genau.
Immer so ganz locker und immer mit so einem Lächeln.
Ja.
So was Helles in der Stimme.
Ja.
Ist Hamburg natürlich wirklich das Spitzestein. Ne?
Ja,
so,
das
so
ist ein bisschen
hanseatisch.
Ja. Hat eine, ja.
Und Bremen weiß ich gar nicht. Bremen ist ja auch eine Hansestadt, aber Bremen ist ein bisschen.
Ich glaube, Bremen ist ein bisschen lockerer als Hamburg. So habe ich das empfunden und ich darf ja als Hamburger das erlauben zu sagen. Da habe ich mich auch wohl gefühlt und ich fühle mich, ich glaube, man fühlt sich egal wo, einfach wohl, wenn man einfach sich öffnet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man das Schöne sehen will, sieht man in jeden Ecken und Kanten in Deutschland das Schöne.
Ja.
Und wir sind einfach schön.
Mhm.
Das Land ist schön. Und Wenn man nur darauf fixiert, dass der Hafen nicht da ist, dass Alster nicht da ist, dann vermisst man das natürlich in Halle an der Saale. Aber wenn man schaut, dass die Saale, da durchfließt und wir haben eine schöne Altstadt, Marktplatz und man muss einfach das Positive sehen. Und die Menschen sind wunderbar und ich habe wirklich unglaublich tolle Kolleginnen und Kollegen. Also ich, das habe ich tatsächlich überall, egal wo ich hingehe, aber hier besonders. Ich merke, dass die Pflegekräfte, das ist wirklich so, dass die Pflegekräfte traditionell im Osten anders arbeiten als im Westen. Das ist mir auch schon in Bad Neustadt aufgefallen, weil wir viele Kolleginnen aus Thüringen da hatten. Die packen das einfach. Die meckern, ja, aber die packen das Ding. Und das sind so richtige Arbeitstiere, so würde ich sagen. Und es ist so bereichernd, wenn du gestresst bist und alleine auf der Station bist und du hast einfach wunderbare, tolle Menschen aus der Pflege, die dich unterstützen. Und das ist Teamwork. Und ich erlebe das jedes Mal, wenn ich in Halle an der Uniklinik arbeite, auf der Intensivstation. Und die sind so herzlich. Ich war jetzt 3 Wochen auf Sri Lanka und ich bin wiedergekommen. Die haben mich umarmt. Das ist doch Liebe. Das ist so familiär.
Ja.
Und das
wobei
macht man
auf der
auch
Straße
nicht.
Muss man sagen, diese Länder, in denen auch die AfD sehr stark ist, ob in Sachsen, Thüringen, ich weiß gar nicht, Sachsen-Anhalt, wie es da aktuell aussieht gerade, aber ähnlich.
Die haben auch schon, ja. Das ist
zumindest
schon,
sind die sehr weit vorne. Der ist natürlich die Befürchtung, dass du auf der Straße öfter mal Schreck angeguckt wirst, öfter mal ein Spruch kommt, durchaus größer als in Hamburg oder in Bremen.
Genau.
Also das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Genau,
ne? Aber du gehst ja gerne dahin, wo es weh tut, ne?
Ja, das nicht. Ich glaube, das ist der Untertitel des Buches.
Nee, Entschuldigung, aber du bist doch auf Demonstrationen zu Pegida hingegangen und hast mit denen geschnackt.
Nein, ich mag das gerne. Ich finde es schön, Menschen eine andere Meinung haben, zuzuhören. Und die öffnen sich dann auch. Und somit gebe ich denen ja eine Chance, im Dialog zu kommen, die sie so selbst nicht aussuchen werden. Die werden doch nicht freiwillig mit mir reden wollen.
Nein.
Und wenn man denen zuhört, und das ist das, was der Mittel gegen Rassismus ist, der Dialog. Und wir müssen schlauerweise überlegen, wie können wir das fördern, jeglicher Art, ob das Sport ist, ob das jetzt in der Bildungsarbeitswesen ist oder in der Freizeit ist. Mehr Liebe tut uns doch ganz gut.
Mhm, auf jeden Fall. Guck mal, und jetzt bist du im Osten der Republik gelandet.
Ja.
Der Osten, und ich erinnere mich vom letzten Mal, der Osten, vor dem du, ihr wart auf Klassenfahrt nämlich damals, richtig Schiss gehabt hast. Wie ist das damals eigentlich gewesen?
Hatte ich wirklich.
Wie ist das damals gewesen?
Oh, das war nicht schön. Also ich hatte wirklich Angst. Also das war so ein Angstempfinden vergleichbar mit der Situation, die ich hatte, als ich im Bürgerkrieg auf Sri Lanka war, wo ich Angst hatte, ob ich das überlebe.
Ja, da warst du halt noch 6, 7, 8.
War ich jung, ja, genau. Ja. Ich war noch also bis auch 9, 10. Da hatte ich auch immer Angst, rauszugehen. Und ich hatte Angst, wenn der Hubschrauber kam und ob die dann auf uns schießen, ob die Bomben fallen. Und das war so eine Situation damals, als wir in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs waren, mit so einer Klassenfahrt. Und ich hatte immer Angst vor großen, mächtigen Männern mit Adleraugen, habe ich die immer bezeichnet. Und mächtig sahen sie aus. Ich war ja so klein und zierlich und jung und sprach kaum noch Deutsch. Und diese Ängste, die ich damals empfunden habe, die sind jetzt nicht so stark vorhanden. Weil ich fühle mich stark, also ich fühle mich mit diesem Land so identifiziert. Ich fühle mich ja selbst gar nicht fremd und ich bin unserer Sprache so mächtig und das ist meine Sprache. Es ist mein Land. Ich lasse mich von niemandem verbieten, kein Mitglied dieser Gesellschaft zu sein.
Na klar, aber die Klassenfahrt hast du auch überlebt. Wo war die? Rostock oder Schwerin?
Wir waren damals, ja genau, wir sind damals über Lübeck und dann Travemünde rüber mit der Fähre.
Rival.
Ja genau, Privatfähre. Und dann sind wir über die Grenze, also gut, damalige Grenze dann, Schwerin, Rostock und Bützow, Güstrow, also wirklich alles mitgenommen. Wunderschöne Plattenladen und ich habe inzwischen ganz viele Freunde dort in
Mecklenburg-Vorpommern. Plattenladen, hast du gesagt.
Ja,
hat
genau.
Hat mich damals interessiert. Kommt was anfangen mit der Musik?
Nein, nicht Musik. Also das Land war so flach.
Aber du hast doch gerade Plattenladen gesagt.
Naja, flachen Land.
Ach so, witzig. Und ich habe Plattenladen verstanden.
Nee, ich habe
auch. Ich dachte, du hast irgendwie coole
Nein, gefunden. Ich habe nicht. Musik ist, also ich höre ja gerne klassische Musik, weil mich das inspiriert, weil mich das berührt. Da ist mir auch egal, welche das ist. Ich höre mir auch altindische Musik, weil mich das an meinem, so Kindheit erinnert und auch alte Schulzeit und Klassenkameraden. Aber Mecklenburg-Vorpommern fand ich besonders schön, weil man so eine Weitsicht hatte. Also man könnte in die Landschaft raus, man könnte sehr weit sehen und die wunderschönen Seen. Also das ist toll.
Und du weißt, mittwochs, wer Sonntag zum Kaffee kommt, wie es ja immer heißt, ne?
Ja.
Das ist schon am Mittwoch.
Genau.
Also, ja. Also, Norddeutschland.
Ja, es ist Norddeutschland, genau. Ja, ich habe wirklich viele, viele tolle Menschen dort kennengelernt. Und ich lerne auch, egal wo ich bin, habe ich das Gefühl, es gibt einfach überall wunderbare Menschen.
Sag mal, hörst du Musik auch beim Operieren?
Nein, das höre ich nicht. Ich bin einfach, beim Operieren bin ich sehr ruhig.
Machen ja viele, ne? Also du bist Ärzte, hören
genau,
auch
es gibt,
klassische
genau.
Musik, manchmal sogar Radio.
Ich habe meinen ersten Chef zum Beispiel, der hat typisch klassische Musik, der Professor Reigenspohn, der hat immer klassische Musik gehört. Das hat ihn immer beruhigt beim Operieren.
Ja.
Und dann sagt er, da operiert der einfach am besten, das glaube ich auch. Und das hat er regelmäßig. Für mich nicht. Ich bin da eher, die Leute können links und rechts schnacken, das stört mich nicht. Mhm. Ich selbst bin ruhig.
Mhm.
Ich bin unglaublich freundlich beim Operieren. Ich sage ständig Danke und Bitte. Da kommt auch mal, jetzt hör mal auch mit deinem Danke und Bitte. Aber das habe ich so gelernt und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Das fällt mir selber auf, dass ich da ständig, wenn ich mal das Messer abgebe und das Skalpell oder was auch immer in der Hand, so Gewohnheiten, so, ne? Danke und Bitte. Und ich finde, sind wir auch im Dialog wieder, ne? Also während wir operieren und das tut mir gut. Einfach dieses freundliche Atmosphäre zu bewahren, weil OP kann ja ganz schnell auch stressig werden und man kann im Stress auch manchmal gereizt sein. Und deshalb ist es immer besser, grundaus eine sehr, sehr freundliche Stimmung zu haben. Dann überschreitet man die Grenze nicht, glaube ich.
Stimmt.
Und deshalb glaube ich, das ist für mich, für meine Strategie ist es ganz gut.
Ich habe nämlich neulich mit einer gesprochen, die ein neues Herz bekommen hat. Tamara Schwab heißt sie. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und als sie in den OP geschoben wurde,
ja.
Und ich überlege gerade, da war das Letzte, was sie hörte von einem Radiosong.
Ja. Ja.
Und ich habe vergessen, welcher Song das ist, aber Don't You Worry About a Thing, Everything's Gonna Be Alright. Und dieser Satz hat sich so eingeprägt bei ihr.
Ja.
Und hat ihr aber auch geholfen.
Das glaube ich.
Und hat ihr auch geholfen. Und sagte, also jetzt dieser Song in diesem Augenblick, das ist ein gutes Zeichen, jetzt bin ich beruhigt. Wahrscheinlich hatte sie auch schon die Scheißegal-Pille drin, so ist
ja,
es nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das hat sie beruhigt. Und das ist lustig, da lief nämlich Radio.
Ja, es ist ja auch nicht schlecht, wenn man Radio hört und Musik hört und manche hören Popmusik, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, klassische Musik zu hören, weil es einfach einen beruhigt. Und
bestimmte klassische Musik.
Genau, ja, genau.
Eher so ein Chopin,
ja.
Nicht Tannhäuser.
Nein, das, nee, das nicht.
Holländer.
Nee, das nicht. Also es muss schon eine beruhigende und sanfte Art geführt sein und keine Aggression dazwischen. Aber ich kenne auch Leute, die mögen nicht, wenn irgendjemand, während sie operieren, im Saal bewegen. Also die brauchen wirklich den Stillstand. Das ist im Übertrieben, das ist ein bisschen anstrengend für alle Beteiligten im OP-Saal. Ich habe auch schon öfter assistiert, solche Persönlichkeiten, sagen wir mal so, ohne Namen zu nennen. Aber ich bin da sehr entspannt und locker und da muss man auch reingehen. Ich glaube, da hat man das beste Ergebnis, wenn man einfach gut gelaunt ist und wenn man auch sich selbst ist in dem Raum. Und ja, das ist ja eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Man sollte nicht ganze Zeit bei den Patienten im Sinne von, oh, das darf nicht schief gehen, ganz locker, entspannt rangehen. Es ist eine Aufgabe, das ist ein Prozess, den muss ich zu Ende bringen und zwar erfolgreich. Und dann schafft man das auch. Mhm. Ich bete auch tatsächlich vorher. Also ich habe ja immer so ein Band an meinem Hals irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das hier.
Okay, genau. Ist ein rotes Band.
Das ist diesmal rot, das ist manchmal gelb. Das ist, normalerweise haben die Hindus um den Arm. Und das dürfen wir natürlich nicht aus hygienischen Gründen.
Richtig.
Ich habe das um meinen Hals herum und ich hatte das letzte Mal, glaube ich, gelb und dann irgendjemand sprach mich an, ob ich eine Goldkette hätte. Ich so, ich habe kein Gold. Das ist einfach ganz normal im Band. Und das ist etwas, was ich von meiner Mama mitgenommen habe. Ich weiß noch, damals, als ich 12 Jahre alt war, das war damals ein schwarzer Band, den ich hatte. Und sie hat mir gesagt, wenn du allein unterwegs bist und Angst hast und das Gefühl hast, irgendwie einsam zu sein, dann schließe deine Augen, berühre diesen Band und bete an die Göttin, also unsere Gemeinde.
Ja.
Und du wirst nicht allein sein. Und das hat sie mir gesagt. Das weiß ich am 6. Januar 1991. Das war der Tag, wo ich Sri Lanka verlassen habe, mit 12 Jahren.
Bevor du dann wirklich 2 Jahre auf Reisen warst,
bevor du
in Deutschland angekommen
bist. Genau, ich war 8 Monate in Afrika unterwegs, war natürlich hier in Deutschland. Nach 2 Jahren war ich in der Schule. Also ich war ja 2 Jahre gar nicht in der Schule. Und davon bin ich überzeugt und ich mag das auch immer. Auch jetzt, manchmal hat man doch, das kennst du vielleicht, so unruhig gefühlt oder so ein bisschen negative Energie oder so, ach, das klappt irgendwie nicht. Ja. Und dann sage ich, lieber Gott, es sollte so sein. Ist völlig in Ordnung. Das wird schon am Ende alles gut sein. Und es war bisher immer so.
Ja, und
das wird auch immer so sein.
Dieses Band an.
Ja.
Wo ist dieses Band her zum Beispiel, dieses rote?
Den habe ich jetzt vor 2 Wochen auf Sri Lanka. Ich war ja 3 Wochen auf Sri Lanka, habe meine Mama besucht.
Hast du wieder ordentlich Farbe bekommen?
Ja, genau. Ich bin richtig braun gebrannt wieder zurückgekommen. Ja, genau.
Das sieht man doch nicht.
Ja.
Da sieht man, du siehst einen Unterschied.
Ja, ich bin.
Bist du noch brauner geworden?
Ja, ich bin schon, Ich bin schon. Also ich bin ja wie so ein Vollmilchschokolade. Braun ist ja normale Farbe. Manchmal habe ich so richtig Kakao, so 70%ig. Also es ist schon sehr gesund dann, ne? Vom Aussehen.
Ja.
Und nee, das war richtig schön auf Sri Lanka. Und da habe ich natürlich unser Gotteshaus besucht. Und ich mache ja auch mal großzügige Spenden auch, weil ich glaube, dass ich mir das leisten kann, diese Gemeinde zu spenden, weil viele haben davon, Menschen, die dort sind, die sich das nicht leisten können. Wir haben jetzt auch einen Umbau, das heißt, wir machen dieses Gotteshaus, wird umgebaut, Sanierungsmaßnahmen. Da würde ich auch eine große Spende machen, weil ich glaube, dass jemand, der einen Tageslohn verdient, irgendwie, weiß nicht, 3 oder 4 Euro, der kann sich das nicht leisten dort, aber der hat auch das Recht, dort zu sein. Und es ist schön, dass ich in Deutschland bin, dass ich mir das erlauben und leisten kann. Ja, war schön. Also und es war auch wirklich ein besonderer Moment, jetzt zum Thema Medizin wiederzukommen, ist, als ich mit meiner Mama im Teaching Hospital in Jaffna war, auf dem Halbinsel. Das war das Krankenhaus, wo ich die Prägung mitgenommen habe, Medizin zu studieren, als meine Schwester damals so krank war.
Ja.
Die ältere Schwester. Und
die verstorben ist dann auch.
Leider, ja. Leider
das, was Niere war, glaube ich.
Genau, die war leider Nierenschwäche. Und heute, also es war nicht traurig, aber ja, das ist eine Mischung aus Traurigkeit. Ach, wäre meine Schwester heute da, dann hätte sie doch die Dialyse bekommen, weil heute ist es tatsächlich in Jaffna möglich, Dialyse zu bekommen.
Mhm.
Und damals war das überhaupt nicht möglich. Und damals war es ja ganz, ganz schrecklich, überhaupt einem Arzt zu begegnen, zu sehen. Und jetzt war ich mit meiner Mama dort. Und ich saß dort mit meiner Mama in einem Wartenraum. Und ich habe mich dann, das hat sich ganz umgedreht. Ich war erwachsen, so reif und selbstbewusst und stark. Und bin da angekommen. Ich hatte kein Appointment, also keinen Termin dort. Und sagte,
ihr seid einfach nur so vorbeigegangen.
Ich bin da hingegangen, weil ich
das deine Mama eine Untersuchung
kriegte
hatte.
Keinen Termin, genau. Ich wollte mit dir mal, weil meine Mama, habe ich festgestellt, sie fühlt sich einsam, spricht nicht über das Thema. Und sie hat da viel mitgemacht durch den Bürgerkrieg, ne? Und sie hat alle ihre Kinder nach dem Tod meiner Schwester retten können, indem sie die ins Ausland geschickt hat, verheiratet hat.
Mhm.
Und sie selbst möchte nicht in Deutschland leben oder in Kanada oder in Buffalo bei meinem Bruder oder in London bei meiner anderen Schwester. Wir haben ja 5 Nationalitäten, wie du weißt.
Ja.
Sie lebt dort gerne, aber ich glaube, dass es ihr nicht gut tut und dass sie jemanden braucht, mit dem sie sprechen kann. Und ich bin Herzchirurg, ja, ich habe keine Ahnung von psychiatrischen, psychologischen Erkrankungen. Ich hatte den Verdacht, dass sie doch Depressionen haben könnte.
Ja, was kein Wunder wäre, ganz ehrlich.
Ja, genau.
Gesagt.
Und sie ist auch vorgealtert und man sah auf ihrem Gesicht, sie verlierte, sie hatte ein, ach, wenn sie lächelte, das war so ein Sonnenschein. Das war, ich habe ja von Mama mein Lächeln, ne? Also sie ist so ein Sonnenschein, egal wo sie hinkommen, die Menschen mögen sie. Und das ist heute noch so, aber ich merkte, dass da etwas leidet, ihre Seele. Und ich habe sie mitgenommen und es war nicht so einfach. Es gibt nur 2 Psychiater, also oder Psychologen im Norden Jaffna. Und weil diese Erkrankungen sind dort nicht so aufgeklärt, ja.
Ja. Und sie wusste aber, warum du mit ihr dahin gehst?
Ich habe ihr das gesagt.
Ja.
Und sie hat das irgendwie akzeptiert. Oh, wenn du es meinst, ich komme mit.
Okay, gut.
Und dann bin ich dahin gegangen und gesagt, tut mir leid, ich habe keinen Termin. Ich bin der Dr. Umes aus Deutschland. Und dann ist man natürlich willkommen. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb 10 Minuten dann einen Arztbesuch bekommen. Und das war schön. Und da hat sie, glaube ich, gespürt, weil ich vergesse niemals das, was sie damals gesagt hat, als ich so müde eingeschlafen war, hat sie mich gestreichelt, ins Ohr geflüstert, wie schön das wäre, wenn wir in der Familie einen Arzt hätten. Und ich war nicht stolz auf mich. Ich war vielmehr stolz auf all das, all die Menschen, die um mich herum mich unterstützt haben, dass ich diesen Ziel erreicht habe, Mediziner zu werden. Angefangen natürlich mit meiner Mama. Ja. Dann mein Onkel, der damals meinen Schlepper bezahlt hat, damals 15.000 D-Mark. Ja. Die Schule, die Gesamtschule Mühlmannsberg, die Lehrer, die für mich Geld gesammelt haben an Anwaltkosten und die Bücher für das Studium in Lübeck. Ja.
Einer hat Miete gezahlt für
ja,
dich, wenn du arbeiten musstest und dann bei den Prüfungen nicht so gut abgeschnitten hast.
Ja, genau.
Hat er gesagt, jetzt konzentrier du dich mal auf dein Studium.
Das waren tolle Leute.
Und ich zahle deine Miete.
Jetzt. Genau, und auf all diese Menschen, die in Deutschland leben und gelebt haben, auf die bin ich stolz, dass sie diesen Wunsch meiner Mutter erfüllt haben. Und das ist Wahnsinn. Und das war, und diesen Band habe ich, wie gesagt, so kam mir so ein Gespräch, Und
habt ihr auf dem Markt gekauft oder in einem Laden?
Nee, das ist im Tempel. Das ist von Priester persönlich um den Hals. Und das darf ich aktiv nicht abmachen. Und das fällt dann irgendwann mal Abpreis. Oder wenn ich in einem Jahr beim Tempelfest da bin und dann darf der Priester das abmachen und einen neuen Band.
Aber neulich hattest du noch ein gelbes.
Genau.
Das war noch vom letzten Besuch.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ah. Das hatte ich. Ich habe gelb und dann ist es, das ist jetzt keine Bedeutung, welche Farbe. Mhm. Wahrscheinlich, was sie da im Tempel haben. Ja. Rot steht mir auch, gelb auch. Und schwarz bin ich auch. Es ist Deutschland.
Ja. Ach herrlich, dann bist du wirklich dahin zurückgekehrt, wo quasi deine medizinische Karriere angefangen hat, beziehungsweise wo sozusagen der Samen gesät wurde, wo Medizin und ein Beruf im medizinischen Bereich dann irgendwie eine Bedeutung bekommen hat, alleine durch den Wunsch deiner Mutter.
Du, das war ein Traum. Das war ja damals ein Traum für mich, unvorstellbarer Traum. Und für mich war das auch gut, zu erleben, diesen Moment zu erleben, zu erkennen, was im Leben alles verdammt nochmal möglich ist. Man sollte niemals aufgeben, wenn man Ziele und Träume und Wünsche hat.
Und du hast wirklich, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, du hast mit 13 noch kein Deutsch gesprochen.
Nein.
Mit 13 und hast dann Medizin studiert, als du, 20 warst oder so.
Genau.
21. Alleine das ist etwas, was ich bis heute noch nicht nachvollziehen kann, wie man das schaffen kann. Irre.
Ja, ich habe geschafft, weil ich einfach tolle Menschen um mich herum hatte. Ich hatte wunderbare Deutschlehrer. Ich habe viel lesen müssen. Ich habe Tagesschau jeden Tag schauen müssen, am nächsten Tag berichten müssen. Ich habe mich gequält. Ich sage dir offen und ehrlich, ich habe immer noch Probleme mit meiner deutschen Grammatik, weil es einfach sprachlich, ich bin überhaupt nicht sprachlich begabt. Ich bin eigentlich eher Naturwissenschaftler. Ich habe meine Noten, ich habe meine Einsen in Physik, in Chemie, in Mathe und Bio. Und in Englisch habe ich meine 4 und Deutsch auch, wobei mündlich. War ich immer gut.
Okay, schnacken kannst du, oder?
Ja, schnacken kann ich, genau.
Schnacken kannst du.
Ja.
Nämlich ganz kurz mal mit in den OP. Wenn du operierst, und jetzt am offenen Herzen, das ist jetzt immer so der Begriff schlechthin. Wie fühlt sich das für dich in dem Augenblick an? Fühlst du dich auch ein bisschen als ein Automechaniker, der jetzt einfach ein funktionierendes Teil entfernt und eventuell auch ersetzt. Und das ist jetzt auch gar nicht kritisch gemeint.
Nein. Es ist auch richtig. Man darf sich nicht zu sehr emotional in der Sache sein, weil dann das nicht gut ist. Das sagt man auch. So Angehörige sollte man nicht selbst operieren, weil das ein emotionaler Druck ist, der eher negativ auf das Ergebnis wirkt. Es ist tatsächlich so, wir sehen ja das Gesicht dem Patienten nicht. Natürlich kenne ich diesen Patienten, mit dem spreche ich, Aber während ich operiere, sehe ich diesen Patienten.
Genau.
Möchte ich auch nicht.
Das ist ja so eine kleine Wand,
sozusagen. Da ist eine Wand zwischen der Anästhesie, Narkose, also wo die Schlafmittel verabreichen und wir auf der anderen Seite. Und ich sehe das als ein Werk. Das muss nicht ein Kunstwerk sein. Das ist eine verantwortungsvolle Tat, die ich zu Ende bringen muss. Und die Verantwortung, die man hat, diese Schwere, das spürt man schon im Hintergrund. Das kann man nicht ganz ablegen, das möchte ich auch nicht ablegen, weil das bezeichne ich auch als Respekt gegenüber dem Patienten. Das Vertrauen, den er mir geschenkt hat, den muss ich ja bewahren, bis er nach Hause kommt. Das spüre ich schon, aber wenn der Prozess angelaufen ist, dann bin ich in diesem Automatismus drin, dass ich nicht jede Sekunde daran denke, dass es ein Patient ist, sondern dass es ein Prozess ist, den ich zu Ende bringe.
Und dass da echt dein Leben unter deinen Händen von dir abhängt. Das darf man sich auch gar nicht so bewusst machen die ganze Zeit.
Das darf ich gar nicht, genau. Ne? In dem Moment mache ich auch nicht. Nee. Vorher schon, nachher ja. Und ich bin, glaube ich, eine von denen, der sagt, jeder in diesem OP-Saal ist verantwortlich für diesen Patienten und gehe auch respektvoll um. Natürlich habe ich das Kommando, natürlich trage ich auch die Verantwortung auf meinen Schultern, aber ich gebe jedem das Gefühl, mit dabei zu sein, weil dann ist es ein Teamwork. Mhm. Das Ergebnis ist am besten.
Bevor wir gleich über dieses Organ, über das Herz an sich sprechen, da wollen wir natürlich ein bisschen noch was lernen, auch ganz gerne. Was erinnerst du noch von deiner, und man vergisst es natürlich nicht, von deiner allerersten Herz-OP, die du in Verantwortung durchgeführt hast? War das auch in Bremen um? Nee,
Das war in Hamburg.
Das war in Hamburg.
Ich kann mich so gut erinnern. Das war ein 15-jähriger Junge. Wunderbar, ich habe die Aufklärung gemacht und ich wusste das nicht, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass ich diese Operation mache, weil ich hatte damals zwei Chefärzte, das war in der Kinderherzchirurgie. Und der junge Mann hatte ein Loch im Herzen gehabt, das nennt man Vorhofseptum-Defekt. Also es ist ein Loch zwischen der Vorkammer, das Herz besteht ja zwei Kammern, zwei Vorkammern und zwischen den beiden Vorkammern gibt es manchmal ein kleines Loch. Den hat man als Baby schon im Bauch, damit aus dem Mutterleib, also aus der Mutter der Sauerstoff dann für ein Kind übertragen werden kann, damit dieser Kreislauf des Kindes mit Sauerstoff auch versorgt werden kann. Und meistens verschließt sich dieses Loch dann im Erwachsenenalter, aber manchmal nicht. Wenn es relevant offen ist, dann mischt sich ja das sauerstoffarmes mit sauerstoffreiches Blut. Ja, auf der linken Seite sauerstoffreiches, auf der rechten Seite sauerstoffarmes Blut. Und wenn es relevant ist, dann sollte man das auch zuschließen. Also man wartet dann ab, in bestimmtem Alter, damit das Risiko für OP geringer ist. Und eigentlich eine überschaubare Operation, aber trotzdem eine sehr verantwortungsvolle Operation. Und ich durfte natürlich auch die Aufklärung machen. Das habe ich immer gemacht, weil ich gerne irgendwie mit Eltern klarkomme. Ich kann sehr gut Aufklärung machen. Deswegen habe ich in der Kinderherzchirurgie fast alle Eltern aufgeklärt. Und dann weiß ich nur noch nachhinein, dass der eine Chef gesagt hat, geh mal heute früh ins Bett, dass du gut ausgeschlafen morgen zum Dienst kommt. So, ja, das, warum sagt er das irgendwie? Ne? Ich habe mir dabei überhaupt nicht gedacht. Und am nächsten Tag, als ich im OP reinkam, ich mache dann ganz normal steriles Abwaschen, Abdecken. Und dann denke ich so, hä? Da kleiden sich die beiden Chefärzte damals und stehen auf der Assistentenseite. Das irritierte mich. Und alle grinsen mich an. Also der Anästhesist, die Anästhesieschwester, die OP-Schwester und alle wussten Bescheid, nur ich nicht. Und ich wusste in dem Moment, war natürlich eine Freude, aber ich spürte dann, wie diese Freude langsam abnahm, wie diese Schwere, dieses, was ich beschrieben habe, ja, natürlich in ganz anderen Dimensionen, die ich heute natürlich nach 200 Herzoperationen nicht mehr empfinde, also in dem Maße nicht mehr empfinde.
Natürlich.
Und ich habe nicht gezittert, aber ich habe schon gemerkt, der Schnitt war schon schwieriger als normalerweise.
Und, aber war gut, der Schnitt?
Ja, das war gut.
Du hast es gut gemacht? Gut.
Ich habe natürlich aufgepasst, dass der Naht gut ist, weil es ein junger Mensch, ja. Also erwachsen werden, da muss schön aussehen. Und der Kleine, der hat mir dann einen Sticker geschenkt mit dem Aufschrift Dr. damals noch Arunay Girinathan. Also heute hätte er, glaube ich, Dr. Umes geschrieben. Yeah. Den habe ich noch zu Hause. Eine wunderbare Erinnerung.
Aber was hat er geschrieben? Was war das?
Einfach, dass ich mal für einen Kittel einfach hat er Blumen gemalt. Und dann hat er so meinen Namen geschrieben.
Okay.
Dass ich dann mein Namensschild, ja.
Ja, ja.
Und auch Herz noch dazu. Also ich vergesse diesen Moment nicht, dass ich den am Ende noch gesehen habe, dass er wach ist, dass er zu Fuß nach Hause gegangen, die Eltern. Ja, das war wirklich sehr gut gemacht von den Chefärzten in Hamburg-Eppendorf. Das vergisst man nicht. Nee, ne? Das vergisst man nicht. Aber ich habe immer noch, ich habe auch besondere Patienten. Also ich habe immer noch einen in Mittelfranken, der mir regelmäßig zum Geburtstag eine Karte zukommen lässt und Weihnachten, egal wo ich in welcher Klinik arbeite, ja, der so dankbar ist, den habe ich vor 7 Jahren operiert und der sagt, jeden Tag, den ich leben kann, bin ich dir dankbar.
Eben. Du hast Leben geschenkt auch.
Ja, das ist so seine Interpretation. Und ich, klar, und ich sage, danke für das Vertrauen. Ne, der hat mir das Vertrauen geschenkt und das ist großzügig. Und mit diesem Vertrauen umzugehen, das kostet ja auch Reife. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man mit bestem Wissen und Gewissen mit dem Menschen umgeht, mit dem Herzen umgeht. Und das mache ich heute und das möchte ich noch mehr machen. Und deshalb komme ich raus hier aus der Klinik und mache noch ein bisschen Prävention, ein bisschen Aufklärung, ein bisschen,
total,
ja, ich mache dann Wachschütteln. Ich möchte unsere Gesellschaft etwas wachschütteln, ja, über die Bedeutung des Herzens und ein bisschen mehr Liebe für das Herz zu schenken.
Als du damals operieren durftest, deine erste Operation, alle wussten Bescheid, nur du nicht, abgerechnet wurde aber natürlich Chefarztbehandlung, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Nein, nein, es ist eben, das war, der war nicht privat versichert, das weiß ich noch. Aber ja, sonst hätte man das gemacht, das stimmt. Aber nee, nee, in dem Fall nicht. Freue mich, dass diese Erfahrung hat mich wirklich bereichert. Und das erlebt man ja auch in Notfallsituationen, dass man unerwartet plötzlich einen Eingriff machen muss, dann hat man ja auch diese Schwere, die man empfindet. Ne? Aber je öfter man dies erlebt, desto leichter ist diese Schwere, ne?
Ja. Du hast ein Buch geschrieben über dieses Organ, über das Herz. Da gibt es ja sehr viel. Gar nicht so einfach, das immer für Laien auszudrücken, ne? Das relativ simpel zu halten. Das Buch heißt einfach Herzensdinge, die erstaunlichen Leistungen unseres wichtigen Organs, wichtigsten Organs und wie wir es heilen und wie wir es schützen können. Und ja, wer war der erste Deutsche, der dein Herz gebrochen hat?
Oh, wer war das? Das darf ich gar nicht. Das kann ich bitte sagen. Ich glaube schon, also von, ich habe jetzt von einem meinen, also ich habe 2 Patenkinder, von meinen Patenkinder, der Papa, das war der.
Der hat dir das Herz gebrochen?
Herz gebrochen nicht, nee. Aber ich war ja unglücklich verliebt ganz lange.
Ja.
Und wir sind wirklich gut befreundet und ich glaube, das ist so eine emotionale Liebe und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sein Sohn ist einer der wichtigsten Männer in meinem Leben. Ich sage, in meinem Leben gibt es nur 2 wichtigsten Männer. Das ist einmal Oskar und Lenny. Ja. Oskar, mein Patenkind aus Rosenheim, aus Raubling und der Lenny aus Hamburg. Und der Vater von Lenny, in dem war ich, glaube ich, das war die Liebe meines Lebens, glaube ich.
Oh nein!
Ja,
genau. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt damals?
Oh, das ist, ich habe einen Bruder namens Paul, also der Patenonkel Lorenz Köhler, der Klassenlehrer von mir, der damals für mich die Bürgschaft übernommen hat,
ja,
und für den ich das erste Buch gewidmet habe, der Klassenlehrer ist, der auch für mich die Miete damals bezahlt hat.
Das war
ich,
der.
Genau, das war der. Der ist ja leider inzwischen verstorben und sein Sohn ist mein kleiner Bruder, der Paul.
Uhu.
Und sein damals 19. Geburtstag, die Patentante, die wollte nicht dabei sein und hat sie gesagt, du musst mal aufpassen hier. Ich war ein bisschen älter, ich habe noch damals studiert in Lübeck. Du musst mal aufpassen, dass hier der Laden nicht kaputt geht, dass das ganze Haus nicht kaputt geht. So. Also hatte ich alles in der Hand, ich hatte die Macht und habe aufgepasst, dass da 30 Jugendliche da irgendwie, natürlich haben die geraucht und getrunken. Ich dachte, oh Gott, schrecklich, aber egal.
Hauptsache, die Wodkaflaschen werden dann auch wieder weggeräumt am nächsten
genau,
Morgen.
Genau, am nächsten Tag habe ich geputzt und poliert. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich war hin und weg und habe ich natürlich nicht getraut, weil das ist ein Schulkamerad von meinem Bruder. Und dann war es Travemünde-Woche, in Travemünde-Woche im Sommer, bin da irgendwie durchspaziert. Und
also große Segelwoche für alle, die es nicht kennen, Kieler Woche, Travemünde-Woche, Segelwettbewerbe ohne Ende,
genau,
und Party am Ufer.
Ja, genau, und für uns als Medizinstudenten aus Lübeck, das war immer so ein Ausflugswert, ja, ne? Da sind wir immer hingefahren. Und dann sah ich wieder den Sonnenstrahl und habe gesagt, oh, den kenne ich doch. Und da haben wir uns zum ersten Mal wieder getroffen. Aber da haben wir auch keine Nummern getauscht, gar nicht. Und 2 Jahre später wieder nochmal zufällig dort getroffen. Und auch da haben wir keine Nummern ausgetauscht. Und da habe ich ihn irgendwie jahrelang nicht gesehen und war irgendwie mit meinem Ex-Freund in Hamburg bei einer Kunstausstellung am Hafen. Bin da einfach durchspaziert. Plötzlich stand ein wunderhübscher Mann vor mir, groß. Ich gucke ihn an und denke so, wow. Und frage mich, ey, bist du nicht der Bruder von Paul? Ich so, ja, du bist, Ja, ich bin der Jascha. Und dann kam, also ich habe ihn wirklich 7 Jahre gesehen. Und ja, okay. Der ist wirklich, und auch da haben wir keine Nummern ausgetauscht.
Warst du da schon verliebt in ihn zu dem Zeitpunkt?
Nee, aber ich war überrascht, positiv so. Ja. War noch mit meinem Ex-Freund natürlich zusammen. Und ja, dann war es so, dass ich mit meinem Ex-Freund auseinandergegangen bin. Also er hat Schluss gemacht. Ich war ein bisschen traurig die Woche. Bin dann in Hamburg dann irgendwie spaziert und dann fährt also so ein Typ bei mir vorbei, raste mit dem Fahrrad und bremst ab und dreht um und sagt, Omis. Und das war Jascha.
Aber wie oft kann so eine Begegnung noch passieren?
Ich weiß es nicht. Das ist absurd. Und dann haben wir dann nochmal gesprochen länger und habe natürlich erzählt von meinem Standpunkt, Single-Leben etc. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Und sagte, er ist Tischler, studiert noch BWL. Und habe gesagt, ey, ich habe einen Stuhl bei mir zu Hause, das muss noch repariert werden. Und er sagte, okay, gib mal deine Nummer. Eine Woche später klingelt mein Handy. Dann sagt er, kann ich vorbeikommen? Ich wollte mal deinen Stuhl mal nachschauen. Und dann kam er und hat meinen Stuhl repariert. Und seitdem haben wir uns, glaube ich, jeden Tag geschrieben, mindestens 2-mal in der Woche gesehen und dann aber alle 2 Tage. Das ging dann Monate, Jahre vielleicht.
Aber der hat sich für Frauen interessiert, oder nicht?
Ja, ja, klar. Also,
der
auch eine Freundin gehabt, ja. Ja, ja. Und dann war das, ja, das war, glaube ich, so eine, ich glaube an so eine emotionale Liebe. Hm. Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht sexuell. Das ist von ihm, ich habe das auch empfunden. Der hat mir auch ganz viel Liebe geschenkt und Geborgenheit. Hat er auch von mir bekommen. Nur halt, ich bin homosexuell und er ist heterosexuell und außer Freundschaft wird es nicht. Und dann haben wir uns dann irgendwie getrennt und ich habe gesagt, ich möchte dich nicht mehr sehen. Und wir haben beide geweint am Hauptbahnhof in Hamburg. Wirklich, er hat geweint, ich habe geweint und gesagt, wir können uns gar nicht sehen. Das ist so schmerzhaft, so schwer für mich. Und ich habe das empfunden und das, was ich empfunden habe, war das wirklich am Herzen und nicht im Kopf, nicht irgendwo anders. Mein Herz war so schwer im Brustkorb und das war so schwer und diese Schwere habe ich empfunden und ja, und dann haben wir tatsächlich dann irgendwann mal, als ich dann das erste Mal nach Sri Lanka fliegen wollte, da hatte ich Angst gehabt, als mein Papa verstorben ist und das war nach 24 Jahren das erste Mal nach Sri Lanka wieder zurück, da hatte ich immer diese Bilder aus dem Krieg und ich wollte nicht und ich war so unsicher, ich war am Flughafen. Und den wollte ich unbedingt anrufen. Mhm. Ich habe ihm das erste Mal dann irgendwie geschrieben und hat er sofort mich angerufen, mich beruhigt. Und dann bin ich gekommen, habe gesagt, so, jetzt möchte ich deine Freundin kennenlernen, ich möchte deine Liebe kennenlernen. Und ja, und so habe ich die Mama meines Patenkind kennengelernt und seine Frau. Und wir haben wirklich offenes, ehrliches, gutes Verhältnis. Die Frau weiß auch Bescheid, wie viel er mir bedeutet. Und ich empfinde jetzt, ja, der gehört zu meiner Familie. Es ist jetzt nicht so die Intensität, aber er war natürlich und bleibt meine große Liebe, ja.
Ja.
Und ja, und die Liebe, ja, das ist, und jetzt habe ich meinem Herzen, möchte ich niemanden mehr verlieren. Deswegen habe ich mein rechtes Herz und linkes Herz habe ich meinen beiden Patenkinder geschenkt. Kein Mann darf mich mehr verletzen.
Du hast 2 Herzen. Der Mann mit den 2 Herzen ist der nächste Buchtitel dann. Also, du weißt, was ein gebrochenes Herz also wirklich ist und wie sich's anfühlt und dass es auch wirklich körperliche Beschwerden gibt.
Ja.
Nicht nur seelischer Art. Es gibt dieses Broken Heart Syndrome. Du schreibst auch in dem Buch darüber. Das ist allerdings wirklich auch erst seit gar nicht langer Zeit eigentlich früher wirklich man, so erforscht.
Früher hat man tatsächlich die Menschen gar nicht ernst genommen. Ja, man hat die Menschen gar nicht ernst genommen, dass Menschen aus psychische traumatische Erlebnisse leiden, dass das tatsächlich auch mal relevante Schmerzen, relevante Erkrankungen am Herzen verursachen. Inzwischen ist wissenschaftlich bestätigt. Und wir wissen ja auch, und das wissen wir auch in der Gesellschaft, dass eine lang erhaltene Ehe, wenn der Ehemann verstorben ist oder Ehefrau verstorben ist, dass meistens die Einsamkeit, dieses Trauma den anderen auch erkrankt, also krank macht.
Mhm.
Das ist tatsächlich so, dass du musst gar nicht mal zum Beispiel dieser Broken Heart Syndrom ist ja ein Phänomen, wo die Herzkranzgefäße, ja, die Herzkranzgefäße, die das Herzmuskel mit sauerstoffreiches Blut versorgen.
Mhm.
Normalerweise, wenn wir von Herzinfarkt sprechen, sprechen wir davon, dass dieses Gefäß von innen mit Verkalkung zugemauert ist, dass dadurch hinter dieses zugemauertes Kalk das Blut zu wenig ankommt.
Das
Herzmuskel, wenn wir laufen, wenn wir Sport machen, wenn wir Fahrrad fahren oder Treppen steigen oder Bergsteigen, dann brauchen wir natürlich mehr Leistung, weil der Körper ist beansprucht, der braucht mehr Sauerstoff, also muss das Herz stärker pumpen und schneller pumpen. Tut er das, braucht er das Herz selbst auch mehr Sauerstoff. Aber wenn diese Verengung da sind an Herzkranzgefäße, die das Herzmuskel mit sauerstoffreiches Blut versorgen, dann kommt so wenig. Und so kommt ein Herzinfarkt zustande.
Und die Symptome sind die gleichen zwischen gebrochenem Herzsyndrom und
gebrochenen
Herzinfarkt.
Herzen, könnte man da verwechseln. Ist es so, dass der Angstzentrum im Kopf, der beeinflusst die Herzkranzgefäße, dass sie von außen schrumpfen. Ja? Das ist ja gleiche Wirkung, ob von innen zugemauert ist oder von außen. Also bekommt dann auch vorübergehend die Herzmuskel zu wenig Sauerstoff, können auch einen Herzinfarkt bekommen.
Druck auf der Brust dadurch?
Druck auf der Brust, können auch Übelkeit sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man hat ja immer so früher gedacht, der Mann, der ist mit Herzinfarkt. Das war ja immer so ein typisches Bild. Ich weiß nicht, ob du das ein Bild erinnern kannst, wo der Mann so sein rechtes Hand auf seine Brust hängt und dann hängt. Das ist so dieses typische Bild des Herzinfarkts. Das ist ja fatal. Eine Frau kann auch einen Herzinfarkt haben. Das muss nicht unbedingt schmerzhaft am Brustkorb sein. Das kann auch eine Übelkeit sein. Das kann Schweißausbrüche sein. Das können zum Beispiel auch Schmerzen im Nacken sein oder Unterkiefer. Ausstrahlung sowieso der typische.
In den linken Arm oder ich weiß, linken Schmerz Arm. Im linken Arm ist immer ein Warnsignal.
Muss nicht, aber genau, ist ein Warnsignal. Aber man kann auch Oberbauchschmerzen haben. Das heißt, wir haben so eine Breite an Schmerzsymptomatik, die wir ernst nehmen müssen. Deshalb ist auch wichtig, dass wir auch Kollegen, also ärztliche Kollegen, auch sensibilisieren, wenn wir Frauen haben, die von ihren Rückenschmerzen berichten oder Nackenschmerzen berichten, dass man nicht sofort an, natürlich denkt man, aha, das ist ein Bandscheibe etc., aber man sollte tatsächlich auch darüber Gedanken machen, aha, das kann auch von unserem wichtigsten Organ herkommen.
Sagt natürlich der Herzspezialist, der sofort an das Herz als allererstes denkt. Es gibt diesen Fachbegriff für das gebrochene Herz, Takotsubo-Syndrom.
Takotsubo-Syndrom,
benannt nach einer Tintenfischfalle.
Ja.
Das bedeutet nämlich Takotsubo
im
Japanischen. Warum?
Das weiß ich wirklich. Also, das kann ich doch. Natürlich weiß ich das, weil es ist einfach der Form. Der ist nicht eins zu eins gleich, aber der ist schon vergleichbar. Ich habe ein Bild in meinem Buch dazu, eine Zeichnung. Und zwar, man sieht auch dieses Fangteil, der hat eine Herzform und der ähnelt einfach diese Takotsubo-Herzen. Der ist auch von Form her so ähnlich.
Okay,
ich habe die beides nebeneinander abgebildet. Daher kommt das. Es ist einmal bezeichnet worden und dann wird das natürlich immer erwähnt und benommen, also übertragen. Nicht jeder hat denselben Form, aber es ist vergleichbar.
Und dann reden wir natürlich auch über die Form eines Herzens. Wir alle kennen sozusagen die Grafik für ein Herz.
Ja.
Die, kurioserweise heißt es ja, eigentlich gar nichts gemein hat mit unserem Herzen, der eher so eine Art Fleischklumpen ist, oder?
Oder
wo kommt denn diese Form her? Weiß man, dass wer als erstes das Herz so gemalt hat? Denn es ist ja weltweit, ist dieses Herzsymbol Herz. Aber wo kommt es her?
Das
denn so sieht es nicht aus.
Das ist eine gute Frage, ja. Ich habe auch mir diese Frage gestellt. Ich habe das nicht herausfinden können. Ich habe ja auch früher immer gedacht, das Herz ist so, weil ich weiß noch, als ich das Herz damals, gut, das erste Mal, wo ich mit dem Herz auseinandergesetzt habe in der Schule damals, da war ich noch ein Schüler. Und das zu übertragen, also wenn ich jetzt vom Herz höre, dann sehe ich das Herz, was ich im offenen Thorax, also im offenen Brustkorb sehe. Das ist für mich das Herz.
Ja.
Und man kann sich schon, wenn man ein offenes Herz hat, man kann sich schon so
zurecht
sehen, dass es so ist. Aber das ist nicht natürlich das Herz, was man so in den Büchern so...
Und wie sieht das echte Herz? Wie sieht es aus? Wie kann man es beschreiben?
Das echte Herz ist tatsächlich, wie du sagst, eine starke Muskel, also rosafarben, also wenn er jetzt nicht überfettet ist. Mhm. Also gesundes Herz ist so groß wie der Faust, der eigene Faust.
Okay, genau, das groß ist das. Das ist richtig groß.
Ja,
das ist aber, ich habe große Hände.
Du hast große Hände, aber wenn du deinen wenn du deine Größe und Körperbau siehst, das ist ja, weißt du, wenn du dir vorstellst, was der alles leistet.
Krass.
Der gesamte Körper wird mit Sauerstoff versorgt. Mit Blut versorgt, von diesem Organ, dann ist es gar nicht so groß. Ja? Und wenn er zu groß ist, dann ist er meistens krank. Ja?
Okay. Oder Leistungssportler.
Leistungssportler, genau. Die haben natürlich ein großes Herz. Und Es ist ein wunderschönes rosafarbenes Herz, der mit wunderschönen Adern bemalt. Es ist eigentlich ein Kunstwerk. Es ist wirklich, also ich finde, das Herz ist, ich muss ehrlich sagen, ich kenne kein Organ, das schöner ist als das Herz.
Ja.
Also als das echte Herz, wirklich. Weil es einfach auch diese verschiedene Gefäße, ja, nicht nur die arterielle Gefäße, die das Herzmuskel versorgen, laufen denn auch. Die laufen ja nicht immer alle oberflächlich, aber die venösen Gefäße und dann auch diese Gefäße, die Aorta, der davon abgeht. Und dann die Lungenarterie, die dann da rauskommt, sich teilt nach links und rechts. Und dann die Venen, die von oberen Körperhälfte und von unteren Körperhälfte in der rechten Vorkammer münden. Es ist ein geniales Kunstwerk, was unsere Natur geschafft hat. Und wenn man sich hinter diesem, und das ist ja die Schönheit, steckt da in die Tiefe, ja, nicht nur in der Optik. Und wenn man einfach weiß, was dieses Herz alles leistet im Leben, ja.
Das ist ein Hochleistungsmotor.
Das ist ein Hochleistungsmotor. Das ist
ein Kraftwerk.
Ein Kraftwerk, ja, aber es ist tausendmal schöner als der Kraftwerk, ja, und es ist von Natur geschafft.
Mhm.
Da sind keine Ingenieure am Werken, da ist nicht irgendwie, ja, da ist kein Metall oder irgendwas elektrisch, da ist alles drin.
Ja.
Und dass die Natur sowas schafft, ist doch ein Wunder.
Ja.
Wir selbst als Menschen sind wir doch ein Wunder und so ein wundervoller Organ, das musste man doch Beachtung schenken.
Total. Wir sprechen ja immer davon, dass das Herz schlägt. Eigentlich ist es kein Schlagen. Es pumpt.
Es pumpt.
Ein Herzschlag gibt es eigentlich nicht. Es,
ja, wir
ein
sagen Herzpump. Herzschlag, Herzpump.
Weißt du was? Ja. Deswegen heißt es übrigens auch Pumperl gesund. Die Bayern, und du hast ein Patenkind in Rosenheim, ja, die sagen doch Pumperl gesund.
Pumperl gesund, ja.
Vielleicht kommt es daher.
Ja, vielleicht. Bayern wissen das vielleicht.
Wenn du mit dem Stethoskop sozusagen das Herz abhörst und wir hören dieses, was wir als Schlagen empfinden, was genau hören wir da?
Die Pumpe. Du kannst mehrere Sachen hören. Also eigentlich.
Stimmt, du hörst natürlich viel, gell? Wir denken immer, ihr nehmt euch das Stethoskop und dann hört ihr dieses eine Sache. Es geht nur um diesen einen Rhythmus. Man hört ganz viele Sachen.
Ganz viele Sachen. Also eigentlich sollte man viele Sachen nicht hören. Wenn du viele Sachen hörst, dann ist es schon pathologisch, ja?
Okay.
Eigentlich hörst du schon die Anspannung des Herzens, ja? Wenn der Herzmuskel sich anspannt und dann, wenn die Klappe öffnet, also zum Beispiel die Klappen öffnen sich ja, wenn damit das Blut von einem Raum in den nächsten Raum fließen kann.
Genau.
Zum Beispiel auf der linken Seite, wenn die Aortenklappe aufgeht, wenn der linke Herz, also linke wie rechte Herz, pumpt ja gleichzeitig, ja, da gehen ja die Pulmonalklappe, die Lungenklappe auf, das sauerstoffarmes Blut, was vom Körper zusammenkommt, Richtung Lunge geht, damit er dort mit Sauerstoff bereichert werden kann.
Jawohl.
Auf der linken Seite, während das Herz pumpt, sauerstoffreiches Blut, der vom linken Vorkammer von der Lunge zurückgekommen ist.
Zum Herzen?
Genau. Und der fließt ja dann auch zum Herzen, aber auch durch die Aorta im gesamten Körper. Und wenn die Klappe aufgeht und zugeht, das hörst du.
Ah.
Und wenn du dabei pathologische Geräusche, also Stromgeräusche hörst, dann ist es meistens pathologisch. Dann kann es sein, dass die Klappe zu eng ist. Dann kann es sein, dass die Klappe undicht ist.
Ja.
Dass wenn die Klappe, nachdem die Klappe zugeht, dürfte man ja eigentlich keine Geräusche mehr hören. Aber wenn die Klappe nicht ganz zugeht, dann hört man, wie das Blut wieder zurückströmt in der linken Kammer.
Okay.
Und das kann man hören und unterscheiden. Und wenn man das hört, und das machen ja viele niedergelassene Kollegen, dann sagen sie, sie sollten mal ein Herzchirurgen nicht zum Glück und
bei
Herzdruck sind einen Kardiologen aufsuchen,
Kardiologen,
der dann Ultraschall macht und genauer die Klappen beurteilt, ist da wirklich was. Manchmal hört man auch Stolpern. Also viele sagen ja in Umgangssprache Stolpern. Das ist nichts anderes als, das Herz irgendwie mal zwischendurch im Takt kommt,
der
aber jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber wenn es zu häufig ist, muss man gucken, was die Ursache ist. Ja.
Okay. Du hast mal ein Mädchen gehabt, hast du geschrieben in dem Buch, war die aus Sri Lanka, ich bin nicht ganz sicher. Da hat die Ärztin vor Ort, alles etwas einfacher natürlich, nicht mit der großen medizinischen Apparatur ausgestattet wie hier bei uns, ein Rauschen gehört.
Ja, das war in Afrika.
Aber in Afrika war das.
Genau. Ja, das ist, weißt du, auch das ist interessant, dass in vielen Ländern, wo das apparative Medizin nicht im Vordergrund steht, dass die Mediziner einfach wirklich gut sind, weil sie sind wirklich angewiesen, möglichst viel mit körperlicher Untersuchung herauszufinden. Heute, Beispiel, ich will das nicht übertreiben, wird ganz einfach und schnell zum Beispiel eine ganz einfache Diagnostik Röntgen von der Lunge gemacht. Beispiel.
Ja. Ja.
Zu häufig. Man sollte mal erstmal den Patienten erstmal untersuchen. Ja, man kann die Lunge abhören, man kann abhören mit dem Stethoskop, schauen, ist da Flüssigkeit, ist da Luft, ne? Wie ist die Atemgeräusche etc.
Aber das machen doch die Ärzte eigentlich.
Das machen viele Ärzte weniger, weil sie wenig Zeit haben.
Okay.
Das ist wirklich so. Und das beobachte ich zum Beispiel, habe ich jetzt zum Beispiel auf Sri Lanka auch gemerkt, dass viel körperlich untersucht wird im Vergleich zu deutschen Ärzten, weil wir neigen ganz schnell, wenn du mal anguckst, die diagnostische Anzahl, also Röntgen oder Ultraschall oder CT-Untersuchungen sind ja häufig in Deutschland, weil in Ländern, wo es überhaupt gar nicht möglich ist, müssen die kreativer sein, müssen sie natürlich aus der Anamnese herausholen, die Informationen und aus körperlichen Untersuchungen gucken, was kann es sein. Das fand ich auch spannend einfach und deshalb finde ich auch wichtig, das Herzen sollte man jeden Fall untersuchen, körperlich untersuchen, auch die Pulse untersuchen, wie kräftig sind die Pulse, sind die regelmäßig, ja. Man muss nicht selbst das untersuchen, aber zumindest wenn beim niedergelassenen Arzt ist oder Kardiologe, der macht das ja eigentlich. Mhm.
Kannst du dein Herz eigentlich selbst abhören? Geht das? Kann man das
Sollte man eigentlich nicht machen. Ehrlich gesagt habe ich das schon öfter gemacht, ja. Ich habe sogar öfter einen Herzultraschall gemacht.
Ja, natürlich, wenn man weiß, was alles passieren kann und man hat die Möglichkeiten, dann macht man es ja auch, oder?
Ja, also. Das macht man auch, ja. Aber ich glaube, also ich sag mal so, für Menschen draußen ist es unglaublich wichtig, dass sie wissen, dass sie vier Herzklappen haben. Das ist ganz wichtig, ne? Weil die sagen, ja, Herzklappe-OP oder so. Also ich habe ja oft Patienten, also das ist mir wichtig. Und häufig haben sie mit der Aortenklappe oder mit Tragklappe das Problem. Das ist das beschreibe ich auch. Also ich beschreibe nicht alle Krankheiten, was am Herzen ist, Gottes Willen. Ich schreibe auch überhaupt kein Buch für Mediziner.
Nein.
Ich gehe nicht ganz in die Tiefe, bewusst nicht. Warum? Weil ich möchte, dass viele Menschen dieses Buch lesen
und
verstehen.
Ja, das wäre auch zu viel. Das würden wir auch nicht verstehen.
Und genau, ich gehe auch nicht zu weit in Medizinisches, sondern ich versuche mit einfacher Sprache, ich mache eigentlich nichts anderes als eine Aufklärung. Für Menschen, dass sie mit Geschichten, natürlich mit meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, so kleine Geschichten wie das Mädchen oder meine Nachbarin oder was ich selbst erlebt habe.
Was war mit der Nachbarin?
Ja, das zum Beispiel Leute, die eine Endokarditis, zum Beispiel eine kleine Geschichte haben, die ein Kind gebären und dann in den ersten Tagen, Wochen dann eine Entzündung, eine Herzklappe haben.
Ja.
Das ist eine Geschichte, die vergisst man nicht. Ja. Und dann das Kind getrennt von der Mutter, dann wird sie damals, das war vor 40 Jahren, ja, dann ist sie von Bremen nach Göttingen gebracht worden, um eine Herz-OP zu machen. Die hat sie immer noch, ja, über 40 Jahre, eine mechanische Prothese. Sie lebt
noch. Ist das ein Kunstherz?
Das ist Kunstklappe.
Eine Kunstklappe, eben nicht ein Kunstherz.
Genau.
Das ist schon mal noch eine andere Baustelle.
Ja.
Aber eine Kunstklappe?
Kunstklappe, genau.
Aber Entschuldigung, vor 40 Jahren, da warst du doch noch gar kein Mediziner.
Nee, ich noch nicht. Nee, aber die Nachbarin hat mir die Geschichte erzählt.
Die Nachbarin hat
und ich fand die Geschichte spannend. Ja,
ja, klar.
Wie das vor 40 Jahren in Bremen, da gab es keine Herzchirurgie in Bremen.
Das war Pionierarbeit fast.
Ja,
und
genau.
Diese Klappe, ne?
Damals nochmal mit Hubschrauber. Und diese Klappe ist sogar vom Markt weggenommen worden, weil sie dann kaputt gehen häufig. Und einfach mit diesem Wissen noch 40 Jahre zu leben, wo die Klappe noch funktioniert und die Aufmerksamkeit kam zu müssen, weil sie selbst krank ist und das Kind ist da und nicht um das Kind kümmern zu können. Das sind diese Geschichten, an denen man sich irgendwie solche Krankheiten auch merken kann. Ne? Und, und ich versuche dann auch, so Prominente wie Tina Turner zu erwähnen, nicht um, ja, weil sie auch dann selber in ihrem Stress im Arbeitsalltag ihre Krankheit verdrängt hat. Ne?
Bluthochdruck war es
genau.
bei ihr, oder?
Ja, genau.
Hat sie immer ignoriert.
Sie hat es deshalb ignoriert, weil sie einfach so wolkeholisch, ne? Sie war, Konzerte waren wichtig, ihre Auftritte waren wichtig, weil sie hat immer nach außen geschaut und nicht nach innen. Und das tun wir doch selbst auch häufig. Ja, und selbst wir Ärzte machen das auch.
Ja.
Ja, dass wir, es ist ja nicht gesund, 24 Stunden Dienste zu machen hintereinander und kaum zu schlafen. Das ist überhaupt nicht herzgesund.
Ausgerechnet euch Ärzte mutet man so etwas zu.
Ja.
Warum eigentlich? Warum müssen 24 Stunden Schichten sein?
Ja, weil wir damit Personal sparen können, die wir nicht haben.
Ja.
Ich glaube, wenn wir genug Personal hätten, und das ist ja nicht nur ein Problem, was wir in Deutschland haben, das ist ja zunehmend auch in anderen Ländern. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Ärzte haben. Hier durch Zuwanderung aus Syrien haben ja sehr viele Ärzte gewonnen für uns, die unser Gesundheitssystem Gutes beitragen. Natürlich auf der anderen Seite der Minuspunkt, nicht alle sind unsere Sprache mächtig. Und es ist sehr, sehr schwierig für unser wenn wir ein Aufklärungsgespräch haben, wenn der Arzt die Sprache nicht versteht und nicht ausführlich aufklären kann. Das ist schon belastend für Betroffenen. Das ist aber falsch in meinen Augen. Da muss man, finde ich, als Arbeitgeber, als Krankenhausträger Lehrer einstellen und deutsche Sprache fördern und sie dann erst Patienten loslassen. Aber das tun sie nicht. Weil, warum? Weil sie einfach sonst das Tagesgeschäft nicht gewährleisten können. Und und ich glaube, wir müssen in Deutschland umdenken, dass wir wirklich. Und deshalb finde ich auch wichtig, dass wir viel mehr Prävention machen. Weil wenn wir viel mehr Prävention machen, wenn wir viel mehr Aufklärungsarbeit machen, wenn wir selbst für unsere Gesundheit mehr Verantwortung übernehmen, wären wir auf der anderen Seite.
Machen wir aber immer nur, wenn es uns schlecht geht. Wir können das nicht vorher machen. Wir Menschen sind so nicht gemacht, ne? Wir schaffen das nicht.
Das ist, finde ich, so schade. Obwohl wir in Deutschland ja wirklich tolle Präventionsprogramme haben, ja, wo wir Vorsorgeuntersuchungen machen können. Wenn wir die Anzahlen angucken, wie wenig, also da wären in vielen anderen Ländern dankbar, dass sowas möglich ist, kostenlos, ja. Und wir machen uns erst dann Gedanken, ob wir da aufhören zu rauchen, wenn wir einen ersten Herzinfarkt haben. Oder wir machen erst dann Gedanken, wenn wir schon mal die Bandscheibe haben, jetzt im anderen Krankheitsbild, ob wir nochmal vielleicht doch 10 Kilo abnehmen sollen. Und wenn wir aber frühzeitig mit unserer Gesundheit beschäftigen, dann brauchen wir weniger mit Krankheiten zu beschäftigen.
Wunderst du dich auch noch über Raucher manchmal? Die wissen ja, was passiert.
Ja.
Die wissen, wie eine schwarze, geteerte Lunge aussieht. Die wissen, dass sie das Leben kosten kann. Aber sie schaffen es nicht, etwas zu ändern. Ist es nicht für dich auch irgendwo frustrierend?
Es ist frustrierend, ärgerlich. Ich habe früher immer so Schwierigkeiten gehabt, diese Menschen zu verstehen. Inzwischen ist es nicht so, dass ich sie ablehne. Ich habe in meinem Freundeskreis fast nur Nichtraucher.
Okay.
Das hat sich so entwickelt, weil man einfach nur automatisch mit Menschen trifft, die nicht rauchen. Weil wenn du dich mit Rauchern triffst, das ist einfach unangenehm. Du rauchst mit und es ist ungesund. Und dadurch kam es auch wirklich so, dass ich irgendwie komischerweise automatisch mit Nichtrauchern viel beschäftigt bin und zusammenkomme. Und ich verstehe, dass es nicht einfach ist, für jemanden, der gewöhnlich raucht, dann plötzlich aufzuhören. Aber ich habe kein Verständnis, wenn der Betroffene nicht die Mühe gibt. Ja? Mhm. Es gibt ja Leute, die verdrängen das ja und wollen das gar nicht hören. Ich bin jung, ich kann noch. Ja, ich bin noch 40, ich kann noch rauchen. Ja, mit 50 ist er dann irgendwie fertig. Es ist ja nicht nur das Herzinfarkt. Es kann ja auch Verschlusskrankheiten im Kopf sein. Es kann Schlaganfall verursachen. Das Beindurchblutung kann beeinträchtigen. Und ich finde es unglaublich schade. Und ich finde es auch irgendwie unverantwortlich deshalb, weil wir haben alle Verantwortung für unsere Gesundheit, für unsere Gesellschaft. Und wir entlassen doch langfristig unsere Sozialkasse, wenn wir selbst auf uns aufpassen.
Mhm.
Und das ist das, was ich meine. Und wenn wir schaffen, und das ist so meine Motivation auch für diesen Projekt, den ich jetzt mache, dass ich in die Gesellschaft rausgehe und Aufklärungsarbeit mache, so viel Information wie notwendig, die ausreicht, damit der Mensch selbst die Verantwortung für seine eigene Herzgesundheit nimmt, damit wir in 20, 30, 40 Jahren weniger herzkranke Menschen haben, die dann unser System wieder entlasten und dass wirklich Kranke dann auch besser gekümmert werden können.
Und das wäre wichtig, dass das System irgendwann mal erheblich entlastet wird. Ich muss sagen, ich habe zwei Menschen in meinem Leben kennengelernt, die an Lungenkrebs gestorben sind, die beide immerhin gesagt haben, ich bin selber schuld. Also die beiden immerhin wussten, dass sie jetzt sterben und immerhin gesagt haben, ich bin selber schuld.
Ja, ich finde es irgendwie schuld. Schuld. Ich habe auch irgendwie, Schuld klingt auch immer für mich irgendwie negativ. Ich würde sagen, Bevor wir überhaupt zu dieser Debatte kommen, Schuld, also dass der Mensch schuldig fühlt, sollte einfach Verantwortung übernehmen, vorher. Mhm. Und ich will weniger über Krankheiten sprechen. Natürlich spreche ich in meinem Buch über Krankheiten, aber ich möchte über Gesundheit sprechen.
Ja.
Was können wir tun?
Und wir wissen ja eigentlich alles, was wir tun. Von gesund essen und gut schlafen und ein bisschen frische Luft und so. Wir wissen das hier eigentlich. Und dann ganz zum Schluss hast du einen Tipp auf dieser Liste, die du geschrieben hast. In den Himmel schauen.
Ja, weißt du, was, woher das kommt? Ja, genau, das weiß ich. Das habe ich von meiner Mama. Ich habe ein Bild im Auge, wenn ich, als ich das geschrieben habe. Weißt du, meine Mama erzählt mir, also Religion jegliche, ob das der Christentum ist oder Islam ist, ob das jetzt Judentum ist oder Hinduismus, finde ich persönlich sehr wichtig, wenn jemand gläubig ist. Mhm. Meine Mutter ist gläubig und sie sagt, das tut mir gut, in den Tempel zu gehen, meine Sorgen auszusprechen. Mhm. Und in der Kirche kann man das machen. Mhm. Ja, und das kann man auch in jedem Gotteshaus machen, dass man da hingeht. Da ist man offen. Da ist kein Filter. Da ist man selbst. Und dann sagte sie, sie geht dahin und spricht das aus und schaut in den Himmel und betet. Und meine Mama betet da jeden Morgen Sonnengott. Sie schaut die Sonne und betet. Sie schaut in die Weite. Und es ist auch, ich kann sie auch verstehen, weil in die Weite zu schauen, das entlastet auch das Auge.
Ja, ne?
Ja. Vielleicht hast du gemerkt, in Altbau zu wohnen, mit höheren Decke, in offenen Fenstern, mit ganz viel Licht, ja. Das baut Stress ab.
Interessant.
Als in einer kleinen Räumlichkeit. Nimm mal deine Hand einfach, führ mal Richtung deiner Nase und versuch mal einen Punkt zu fixieren und das wird anstrengend.
Mhm.
Wenn du weiter weggehst, entspannt sich doch.
Ja, total.
Es baut den Stress ab. Und das ist auch der Aspekt, den ich damit sagen will. Das ist viel tiefer als nur in den Himmel schauen. Man kann auch manchmal, ich bin da oft gerne in Bayern zum Beispiel oder überhaupt im Süden, wenn ich das Wasser sehe, ja, am Chiemsee und im Hintergrund die Berge, das ist schön. Das baut auch für mich, ohne dass ich etwas tue, Stress aus meinem Körper weg.
Ja, ja, ist lustig. Das hatte ich neulich schon mal auch von irgendjemand anders mal gehört, dass das Auge, wenn es weit wegschauen kann, in die Weite, dass das uns einfach sehr, sehr gut tut. Manhattan, die nächste Hauswand direkt gegenüber, ist genau das Gegenteil.
Ja, genau. Deshalb ist es auch wichtig, gesund im Land zu leben, als in Großstadt. Es ist wenig Stress, frische Luft, ja. Es ist jetzt nicht nur in den Himmel schauen. Ich finde wirklich, wir haben wirklich, wenn man ganz beschränken will, ganz wenige Sachen. Liebe tut unseren Herzen gut. Gute Ernährung, ja. Gemüse gut ernähren. Bewegung tut uns gut. Schlaf.
Andere Menschen.
Die Gesellschaft, genau.
Anderen Menschen helfen.
Genau.
Ist für die eigene Gesundheit
genau.
Gold wert.
Ist es Gold wert und das hilft uns ja auch.
Ja.
Und das Zusammenleben an sich hilft es ja schon. Und wenn man ehrlich ist, das sind nicht viele Aspekte, worauf man aufpassen muss. Und wenn man diese Aspekte im Leben integriert, folgt, dann lebt man herzgesund. Und es ist gar nicht so viel Kraft, die man da reinstecken muss. Und für das wichtigste Organ unseres Lebens sollte man diesem Mindestmaß entgegenkommen.
Weißt du was, ich glaube, viele, die uns zugehört haben jetzt, die einfach merken, wie sehr du einfach dieses Organ, das Herz auch liebst, die werden jetzt vielleicht auch selber ein bisschen mehr nochmal drauf achten und vielleicht ihrem Herzen auch etwas Gutes tun und werden an deine Worte denken. Du gehst mit gutem Beispiel voran und ich glaube, das motiviert.
Ich wünsche es sehr, weil ich möchte einfach, dass unsere Gesellschaft langfristig herzgesund bleibt und wird.
Pumperlgesund, dass wir alle möglichst pumperlgesund sind.
Ja.
Du hast geschrieben über dein liebstes Organ. Du als Herzchirurg musst das auch natürlich sagen und man versteht es ja auch, das Herz. Das Buch heißt Herzensdinge. Da ist viel Medizinisches erklärt, möglichst einfach. Aber es geht eben um ganz viele Funktionen. Aber immer wieder interessant, einfach auch da mal kurz mal dahinter zu blicken, warum das Herz so funktioniert, wie es dann auch hoffentlich funktioniert. Das hat wieder sehr viel Spaß gebracht. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch,
Thomas. Und wir hören sicherlich bald wieder Neues.
Und bleib herzgesund.
Ja, das ist immer pumpergesund, bleib ich. Dann Dankeschön für heute. Und Herr Arunanginirinathan, Sie sind ein guter Junge.
Ich zitiere, kommt mir so bekannt vor.
Ich zitiere Herrn Clausen, Zimmer 153.
Ja, genau. Oh mein Gott, der 80-Jährige. Oder? Aber ich bin so dankbar, dass ich diese Begegnung hatte, weil ich auch selbst viel gelernt habe.
Also der war sehr skeptisch aufgrund deiner Hautfarbe. Der hat mit dir quasi während des kompletten Aufenthaltes nicht gesprochen.
Nein, hat er nicht. Der hat mich ignoriert. Und er hat mich auch gelehrt, was der Mittel ist zu dieser Erkrankung, für dieses rassistische Distanz, den er mir gegenüber hatte. Das war der Dialog.
Mhm. Und das hat bei ihm funktioniert. Und es kam am Ende wirklich dieser schöne Satz, ja, der dich bis heute begleitet, ja, raus. Sie sind ein guter Junge.
Ja, genau. Danke.
Danke für heute.
Ja, vielen Dank.
Talk mit Tees.